Herzlich willkommen zur dritten Folge der Kammerklänge. Unser Podcast befasst sich heute mit der hochspannenden künstlichen Intelligenz.
Keine Sorge, Sie sind schon richtig hier, wenn Sie die neue Folge des Podcasts der IHK Kassel-Marburg hören möchten. Die Begrüßung hat heute nur mal jemand anderes übernommen, und zwar war das die Heidi. Die Heidi ist allerdings keine nette Kollegin aus der Schweiz, sondern eine KI-generierte Stimme. Und damit sind wir, also Esther Bella und
Thomas Rudolf,
schon mitten im Thema und begrüßen Sie auch ganz herzlich natürlich zu den Kammerklängen. Bei uns im Studio heute unser Fachmann zum Thema KI. Hallo, Dr. André Knie.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Und unser Kollege mit hoher KI-Kompetenz, Kai Asmus. Hallo, Kai.
Hallo.
Danke, dass du auch dabei bist. André, bitte stell dich doch mal kurz vor.
Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist André Knie, wie eben schon gesagt. Ich komme ursprünglich aus der Experimentalphysik, habe also mal Physik studiert und habe vor allen Dingen große Datenmengen analysiert. Diese Datenmengen haben schon vor über 10 Jahren dazu geführt, dass wir mit Machine Learning angefangen haben. Maschinelles Lernen, ein Teilaspekt der KI, über den wir heute wahrscheinlich nicht besonders viel reden werden. Aber sagen wir mal so, der hat mich schon sehr früh in meiner Arbeitsgeschichte bewegt. Dann habe ich die Fronten gewechselt, könnte man sagen, bin zum Großkonzern gegangen, habe also bei der Bahn die Digitalisierung unterstützt. Und seit ungefähr 2021 haben wir Data Hive Kassel gegründet. Wir wollen gerne die Produktion, den produzierenden Mittelstand ins 21. Jahrhundert bringen. Und dabei ist natürlich Digitalisierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich heutzutage KI nicht mehr wegzudenken, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um auch das gefühlte Wissen, das da ist, die Erfahrung der Menschen zu digitalisieren und damit bessere Prozesse zu haben und natürlich auch Energieeinsparung. Alles, was heute dranhängt, können wir nachher gerne nochmal drüber reden.
Okay, super. Herzlichen Dank für diesen Überblick. Bevor wir aber jetzt auf die KI an sich zu sprechen kommen, lass uns doch mal aus aktuellem Anlass zuerst in die USA schauen. Da hat ja Donald Trump der KI-Branche jetzt mit dem Projekt Stargate 500 Milliarden Euro zugesichert und gleichzeitig hat er ein Dekret von Joe Biden ausgehebelt, das künstliche Intelligenz regulieren sollte. Wie schätzt du das ein und was bedeutet das denn für unseren Markt?
Also grundsätzlich ist natürlich Grenzen zu haben etwas, was behindern kann. Und da sind wir sicherlich, kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, regulierter. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch was mit einer gewissen Sicherheit zu tun, die wir unseren Unternehmen geben wollen. Und das ist nicht ganz so disruptiv. Und das, was jetzt in Amerika passiert, ist auf jeden Fall disruptiv. Wir werden sehen, da sind jetzt aktuell nur 3 Unternehmen beteiligt, 3 sehr große Unternehmen, die allerdings da natürlich jetzt auch eine marktbeherrschende Stellung einnehmen können, dadurch, dass es eben große, große Summen sind, die da reinspielen, inklusive Kraftwerke, die aufgebaut werden sollen, inklusive große Datencenter und auch diese Nutzung der Daten, die natürlich schon dazu führt, wenn es keine Regeln gibt, dass man einfach mal sehr, sehr frei denken kann, viel ausprobieren kann und wir werden sicherlich auch davon profitieren, dass dort dann Sachen ausprobiert werden, die wir hier gar nicht ausprobieren dürften. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir sowieso schon im Hintertreffen, was Geschwindigkeit von Entwicklung angeht, was den Zustand unseres ja gerade unternehmerischen Kontextes angeht. Da werden wir nicht schneller werden, dadurch, dass die jetzt sehr viel Geld investieren und wir, wenn wir mal 1 Milliarde zusammenkriegen als Europa, ist es schon sehr viel Geld auf einmal. Und da sind 500 Milliarden natürlich eine ganz andere
Summe.
Nummer,
ja.
Also André, wenn ich deine Äußerungen höre, bekomme ich ja schon wieder Angst um den Standort Deutschland. Also wenn man hört, dass Stargate eine gigantische Infrastruktur aufbauen wird, man spricht von kolossalen Datenzentren und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Energieversorgung. Wäre das überhaupt im Moment möglich bei uns in Deutschland, da auch nur annähernd mitzuhalten in dem, was da jetzt gerade mit einer wahnsinnigen Dynamik in den USA losgetreten wird?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Deutschland zu klein dafür ist. Also wenn, müssten wir europaweit sagen, wir als Europa machen das. Auf der anderen Seite sind natürlich so Kernexpertisen der Deutschen schon trotzdem Erfindungsreichtum, auch Effizienzgedanken. Wenn wir nachher über Modelle sprechen, über unterschiedliche, ist das tatsächlich eine Nische, wo wir gerade extrem gut sind, ohne dass wir es wahrscheinlich die meisten von uns mitbekommen, dass wir Modelle entwickeln, die einfach mit 1/10, 1/100 des Energiehungers im Vergleich zu den amerikanischen Systemen vorangehen können. Und das ist eine Nische, die wir durchaus besetzen können. gerade weil wir eben weniger Ressourcen haben. Die Infrastruktur könnten wir als Deutschland auf gar keinen Fall, also geschweige denn die Mittel, aber selbst wenn wir jetzt irgendwo die Schuldenbremse fallen lassen und sagen, alles für die KI, selbst das wäre schon schwierig, auch alleine ressourcenmäßig die Manpower zu haben, die das, und Womenpower, die das umsetzen könnte, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Europa vielleicht.
Na, du gibst das Stichwort mir gerade, Europa. Wir als IHK, wir setzen uns ja immer massiv ein für Bürokratieabbau und versuchen, den Wust an Überregulierung zu einer Deregulierung hinzuführen. Und dann gibt es jetzt so, sagt man ganz stolz, seit Mitte 2024 gibt es den sogenannten AI Act, das weltweit erste umfassende Regelwerk für künstliche Intelligenz in der Europäischen Union. Wenn ich schon das Wort Regelwerk höre, dann stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare auf. Und da würde ich gerne, sag ich mal, dich und auch jetzt unseren Kollegen Kai nochmal ins Boot holen. Welche Auswirkungen hat dieses Gesetz auf die Anwendung? Und dann gibt es ja so ein Datum, was eigentlich recht dicht vor der Tür steht, nämlich der 2. Februar, beziehungsweise schon eingetreten ist. Und vielleicht könnt ihr da nochmal was zu sagen zu dem AI Act, also dem umfassenden Regelwerk für künstliche Intelligenz der Europäischen Union.
Ich fange mal an mit dem AI-Act, dann können wir gleich nochmal, dann übergebe ich gleich an dich, Kai. Also viele von den KI-Firmen, und da gab es eine ganze Reihe von CEOs, die gesagt haben, bitte reguliert uns, denn wir wissen selber nicht, wohin das gerade läuft und wir haben selber Angst vor unserer eigenen Courage. Die ist jetzt weggespült, auch OpenAI ist in diesem Stargate-Konsortium mit drinne. Auf der anderen Seite, die Regulierung ist vernünftig, hätte ich jetzt mal gesagt. Wir wollen im AI-Act, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, wenn ich eine minimale Risikoklasse habe, dann bin ich auch weiterhin unreguliert. Jeder von uns hat einen Spamfilter in seinem E-Mail-Postfach, das ist so ein Beispiel dafür. Es gibt einen begrenzten Bereich, wo ich eine Transparenzverpflichtung habe. Wir sehen überall die Made by KI in den Bildern. Da sind auch Chatbots, Empfehlungssysteme dabei. Das ist was, was begrenzt risikobehaftet ist. Und dann ist natürlich der große, interessante Bereich Hochrisiko. Da sind natürlich Medizintechnik. Wir wollen alle irgendwann in Auto, also vielleicht nicht wir alle, aber ich möchte gerne irgendwann in einem Auto fahren, das ich nicht mehr selber steuern muss, sondern das autonom fährt. Das sind Sachen, die sollen auch weiterhin stark reguliert sein. Die müssen, und das ist ein wichtiger Punkt, laut AI erklärbar sein, transparent. Wir haben diesen Human-in-the-Loop-Approach. Das ist tatsächlich, also es muss irgendwie eine menschliche Beteiligung an dem Ganzen geben, um nachher auch eine, ja, Rechtssicherheit im Ganzen geben zu können. Das soll robust und sicher sein und das ist schon gut. Und wenn wir dann sagen, was ist unzulässig, da ist gar nicht so viel. Das ist immer dann, wenn ich irgendwie Verstoß gegen Grundrechte habe. Social Scoring ist das Lieblingsbeispiel. Und ehrlich gesagt, da muss ich nicht nach Amerika gucken, wo das jetzt wahrscheinlich ab dann Mitte des Jahres wahrscheinlich auch noch passieren wird. Aber wenn ich nach China gucke, da passiert das jetzt schon. Also insofern finde ich es gar nicht so schlecht, dass wir einen AI-Act haben. Auch wenn die Auslegung wahrscheinlich dann auch da wieder in Deutschland zu mehr Regulierung führen wird. Auf der anderen Seite, da können wir ja auch noch mal was mitmachen.
Aber ist China nicht auch auf dem Weg zu so einem Regelwerk? Oder habe ich das falsch gelesen?
Also China macht ein anderes Regelwerk, aber sagen wir mal, die stellen halt das System auf die andere Seite. Da ist natürlich, wenn die Gesellschaft bzw. der Staat an Nummer 1 ist, ist halt Social Scoring zum Beispiel kein Problem. Und unsere Grundrechte sind nun mal eine moralische Einstellung, die für uns recht wichtig sind, wenn ich jetzt mal so hier in die Runde gucke. Ihr nickt zumindest alle.
Ja. Ich wollte den auch jetzt nicht in Schutt und Asche reden, den AI Act, aber das Problem ist halt, und das klang ja eben auch so ein bisschen raus, so aus deinem letzten Satz, wir müssen halt gucken, wie er dann umgesetzt wird. Denn wir wissen alle, dass wir, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Buchstabenkombination mit der DGSVO, mit der Datenschutzgrundverordnung. Da sagt man ja immer, dass wir es gerade in Deutschland mit dem Thema überzogen haben. Und das eigentliche Regelwerk, jetzt benutze ich das Wort auch mal, gar nicht so stringent ist und wir da doch ein Stück weit das Ganze überzogen haben. Kai, wie siehst du denn das? Vor allen Dingen, was mich völlig irritiert, ist, dass es in diesem AI-Act diesen Begriff gibt, Mitarbeiter dürfen KI nur noch bedienen, wenn sie kompetent sind. Was bedeutet denn das eigentlich?
Ja, das ist so ein bisschen, man muss natürlich den AI-Act als Prozess verstehen halt. Ne? Es wurden unterschiedliche Gremien gebildet, man hat versucht, das Ganze auch in ein Schriftstück oder so aufzufassen, dass es für den Unternehmen auch irgendwie anwendbar ist. Klar, es gibt gewisse Regeln, Spielregeln, aber die gibt es nach wie vor immer, egal in welchem Handlungsfeld man sich bewegt. Speziell ist es ja so, ab dem 2. Februar greift der AI Act und es ist so, dass Artikel 4 besagt, dass Mitarbeiter, die in einem Unternehmen ein Tool nutzen oder auch Anwendung erfahren, das ist ein bisschen schwammiger formuliert und das ist vielleicht auch mal das ganz Gute, weil dann kann man es für sich auch ein bisschen anders definieren und weiter ausholen. Das heißt, der Mitarbeiter soll auch die Verantwortung kennenlernen, mit so einem Tool umzugehen. Ich meine, wir kennen es auch aus der IHK-Welt, dass wir diverse Sachen schon mal ausprobieren durften, Chatbots nutzen etc., Antworten bekommen haben. Aber das soll auch den Menschen in den Mittelpunkt, das ist, glaube ich, was André auch eben so ein bisschen angeteasert hat, dass er auch in die Verantwortung der Handlung kommen soll und nicht einfach die Verantwortung auslagern soll. Sprich, wir die Verantwortung dahingehend weggeben. Halt, ne? Der Mitarbeiter soll immer kontrollieren halt. Das ist sehr wichtig. Die Kontrollinstanz ist immer der Mensch. Und darum ist es so wichtig, dass der Mensch im Zentrum dieser Anwendung steht, weil das im Prinzip eine Toolbox ist, die er nutzen kann halt. Welches Instrument, das muss mal dahingestellt werden. Aber für Unternehmen soll auch ein bisschen das klar sein. Kümmere dich um deine Zukunft, kümmere dich um deine Mitarbeiter, die diese Tools nutzen für das Unternehmen, für eine Zukunftsperspektive.
Kai, wo du gerade dran bist, es ist ja so, und unsere Hörer wissen das, in unseren Kammerklängen stellen wir ja auch mal ganz bewusst unsere IHK-Dienstleistung ein Stück weit in den Mittelpunkt. Und du bist ja, sage ich mal, verantwortlich bei uns im Haus für das Thema KI und insbesondere für das Projekt Zuki Pro. Sag uns doch mal bitte, was sind denn die Angebote für unsere Mitgliedsunternehmen und was macht ihr alles so in dem Projekt Zuki Pro?
Also ich fange kurz an, Zuki Pro, es ist natürlich ein konstruierter Begriff, das soll bedeuten, das steht für das Zukunftszentrum für menschzentrierte KI. Da sind wir wieder beim Thema menschzentriert. Wir haben von Anfang an geguckt, dass wir diese Entwicklung auch dieses Projektes immer den Menschen mit im Fokus haben, im Zentrum der Handlung. Gestartet sind wir 2021, wir sind jetzt in der zweiten Projektphase und für Unternehmen aus der Region kann man auf jeden Fall sagen, dass wir sowohl gewisse Informationen bereitstellen, sprich Webinare zum Beispiel oder auch andere Sachen und wir versuchen natürlich auch Beratung zu geben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über das Projekt jemanden aus der Uni, das heißt einen Experten zu holen, auch mehrere und wir gehen ins Unternehmen rein und wollen konkret auch das Unternehmen verstehen und auch deren Probleme verstehen, um zusammen eine Lösung zu erarbeiten. Denn wir haben auch gelernt, dass die Implementierung von einem Tool vielleicht oder einem KI Assistenzsystem oder ähnliches, das immer am besten funktioniert, wenn alle abgeholt sind, wenn alle es verstehen, wofür es anzuwenden ist. Und dementsprechend starten wir in diesem Jahr mit diversen Veranstaltungen, die wir natürlich haben. Wir haben natürlich auch Qualifizierungskonzepte, so bedeuten, hier nochmal auf den AI-Act zurückzuführen, dass wir auch Qualifizierungsmaßnahmen halt anbieten können. Die sind für Unternehmen kostenlos. Das haben wir soweit im Projekt auch sehr stark verankert. Und dementsprechend haben wir eine Webinarreihe konstruiert, wo wir erstmal verschiedene Themen wie auch den AI-Act, Ethik und KI zum Beispiel auch aufgreifen, wo wir, ich sag mal, die KI-Sachen erstmal auch versuchen einzuordnen, was passiert eigentlich alles und aber auch, dass wir sagen können, wir haben auch ein Labor, es geht auch ums Haptische, ums Anfassen, was wir hier in Uni Kassel haben, Mensch-Maschine-Labortechnik, wo wir genau diese Sachen halt auch ein bisschen auch die Technologie darum halt ein bisschen haptisch auch darstellen möchten.
Ja, wir machen das ja im Kooperationsverbund. Ne? Wir sind ja dann mit wirklich namhaften Partnern am Start. Ne?
Genau. Wir haben unterschiedliche Akteure, die da drin sind. Die RWTH Aachen, die hat die Projektleitung. Wir wissen auch, das ist natürlich nicht in Hessen, aber das ist ein gewachsenes Konstrukt. Die Uni Kassel sind mit drei Fachbereichen vertreten. Sehr stark in dem Wirtschaftsinformatikbereich auf jeden Fall. Das kann man so sagen, aber auch die TU Darmstadt. Ne? Also sprich, wir haben im Prinzip ganz Hessen die Kompetenz herbeigeholt für dieses Projekt, weil da sehr stark halt die Darmstädter zum Beispiel das Thema Chatbot KI aufgreifen, weil das im Moment ein sehr, sehr aktuelles Thema ist.
Ja, vielen Dank.
Ja, da wir ja leider zeitlich ziemlich begrenzt sind, würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen die Ebene wechseln und auf das Thema Akzeptanz zu sprechen kommen. Bei meiner Recherche zu André habe ich folgende Aussage gefunden: Wer im 21. Jahrhundert am Markt bestehen möchte, muss Digitalisierung und KI für sein Unternehmen nutzen. Nun gibt es aber neben den begeisterten Menschen zum Thema KI auch immer noch genügend Menschen, sowohl im Privatbereich als auch im Unternehmertum, die die digitale Welt und insbesondere die KI eher kritisch betrachten. Ja, du sagst, diese Skepsis hat sehr viel mit Ängsten und Sorgen zu tun. Wovor haben die Menschen denn genau Angst und was sind die größten Sorgen?
Also die Angst vor Automatisierung, Robotern, KI ist sehr alt. Also ich glaube, 1850 gab es die ersten Schriftstücke, wo es darum ging, oh nein, wir werden überflüssig gemacht, da kommt auf einmal was anderes, eine Technik, die uns überflüssig macht. Das ist eine große Angst. Dann das andere ist, wir wollen keine Veränderung. Menschen sind grundsätzlich erstmal Veränderungs- resistent. Wir versuchen, uns in unserem Gleichgewicht zu halten. Und da ist eine Veränderung natürlich ein großes angsteinflößendes Ding. Und wenn wir jetzt sehen, was mit KI und besonders wie schnell sich die Entwicklung vollzogen hat, da gibt es natürlich viele, die dann vielleicht doch lieber erstmal den Kopf in den Sand stecken und denken, ach, ich habe vorher auch so die ein oder andere Veränderung nicht mitgemacht, war jetzt auch nicht so schlimm für mein Unternehmen.
Geht schon wieder vorbei.
Genau, geht schon wieder vorbei. Und sagen wir mal, es gab genau diese gleiche Resistenz dagegen in jeder anderen Industrialisierungsstufe, egal welche große Veränderung wir sehen. Ich nehme mal das Automobil als Mini-Beispiel. Damals haben auch ganz viele gesagt, niemals wird es so sein, dass unsere Postkutschen durch Automobile ersetzt werden. Also können wir auch weiterhin Postkutschen bauen. Und das ist natürlich für einen ganzen Industriezweig auf einmal schwierig geworden, als es dann doch massengefertigte Autos gab. Ich mache noch einen kurzen zurück, gehe ich nochmal zurück. Ja, wir haben heutzutage auch einen Führerschein. Und keiner von uns würde sagen, ist doch kein Problem, Auto ist ja nicht so schlimm, lass ich mal die Leute draußen einfach einsteigen, losfahren. Es ist halt wirklich ein Werkzeug, eine Maschine, die eine gewisse Anleitung braucht. Und ich sehe es bei KI auch so. Man wird auch irgendwie erstmal Angst davor haben. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich als Kind ins Auto gestiegen bin, habe meinem Vater zugeguckt, wie er der Auto gefahren ist. Da habe ich gesagt, das kann ich ja niemals lernen. Das ist verrückt, was der da macht. Gleichzeitig, dass man schalten, lenken, gleichzeitig gucken in alle möglichen Richtungen. Dann ganz viele Hebel. Und so ähnlich ist bei KI auch. KI ist ein bisschen einfacher, gerade wenn man jetzt an generative KI schaut, mit der Eingabemaske. Trotzdem kann man da erstmal so viel falsch machen und man wird erstmal frustriert sein, wenn man das nutzt. Und das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Deswegen bin ich so dankbar, dass KI da ist und auch diese erste Hemmungen abbaut, es erstmal überhaupt auszuprobieren und gleichzeitig auch eine Befähigung bringt. Das ist auch was dann nachher der AI-Act ja auch braucht, dass wir befähigte Menschen haben, die wirklich wissen, was sind die Grenzen davon, von KI und was ist vor allen Dingen auch jetzt möglich. Und ich glaube, je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto weniger Angst hat man auch nachher davor. Die meisten von uns steigen heute freiwillig in ein Auto, obwohl die Unfallstatistiken vielleicht trotzdem sagen, dass man lieber nicht in ein Auto steigen sollte. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht für einen anderen
Podcast. Aber du hast recht, ne? Nach unserem Vorgespräch ging es mir ja auch so. Jetzt habe ich weniger Angst vor KI. Nachdem ich mehr drüber weiß, auf jeden Fall.
Du bist immer noch von dem Film iRobot total fasziniert.
Ja.
Der hat ja irgendwie erstmal KI-Panik eingeflößt.
Das hat jetzt gut zum Thema gepasst, auf jeden Fall. So, ja.
Ja, das ist sehr interessant, André. Aber wie kann man als Unternehmer, der wie du jetzt, sag ich mal, bei der Implementierung bei den Unternehmen tätig ist und wir drei als Berater und Partner unserer Unternehmen, wie kann man jetzt die Ängste abbauen, wie kann man die Zweifel nehmen und wie kann man dann tatsächlich auch KI als Chance mehr als Risiko verstehen und welche Rolle spielt eigentlich das Thema New Work in diesem ganzen Zusammenhang?
Das war keine ganz kurze Frage.
Nein.
Ich versuche sie mal zu zerlegen. Also ich würde sagen, der Anfang, wie geht das? Unternehmer sind typischerweise ja Return on Invest getrieben. Das heißt, ich muss irgendwie sehen, ich habe jetzt eine Investition, die kann ja teilweise auch klein sein, die kann teilweise aber auch groß sein. Mindestens muss ich mal Zeit investieren, um mich damit zu beschäftigen. Und dafür muss ich schon mal sehen, dass es einen Mehrwert schafft für mich. Und das heißt, das Erste und Wichtigste ist erstmal Beispiele zu zeigen, warum das auch anderen, die in einer ähnlichen Unternehmensform, ich gehe jetzt ja sehr häufig ins produzierende Gewerbe, das heißt, da müssen andere Leute auch zeigen mit Beispielen, das hat mir was gebracht. Und das hat meinen Umsatz gesteigert, das hat meine Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert, was auch immer, meine Kosten gesenkt. Das ist ein Punkt, man muss über einfache Beispiele reinkommen und die dürfen auch nicht heißen, du musst jetzt deine gesamte Produktion umstellen, alle Mitarbeiter schulen und deine gesamte Verwaltung umstellen. Weil das ist so ein Riesenaspekt, da hätte ich auch Hemmungen, ehrlich gesagt, das mal spontan einzuführen. Besonders mit einem großen Risiko, vielleicht funktioniert es nachher nicht. Insofern, ne, Risiko klein machen, mit kleinen Schritten anfangen, mit guten Beispielen anfangen und dann ist dieses Befähigen, das Lust machen drauf, das auch privat nutzen. Die meisten Firmen haben ja auch gesagt, wir geben an alle Leute Accounts raus, ihr sollt es ausprobieren, damit ihr einfach auch ins Tun kommt. Und so wie das beim Lesen lernen ist, beim Autofahren lernen hatten wir vorhin, ist es natürlich auch so, wenn ich KI lernen möchte, muss ich es erfahren, muss es selbst machen und muss auch sehen, dass es für mich persönlich einen Mehrwert bringt in meiner täglichen Arbeit. Und glaube schon, dass wir viele Unternehmer damit auch überzeugen können und begeistern können, indem wir gute Beispiele liefern und indem wir die Hemmungen abbauen.
Wie ist das bei euch so? Also gibt es denn auch manchmal so ganz niederschwellige Anfragen, dass man sagt, komm doch mal vorbei, so sag ich mal nordhessisch locker und erklär mir doch mal, was das mit der KI zu tun hat. Haben wir solche Anfragen auch, dass mal jemand sagt, ich habe gar keine Ahnung davon, jetzt komm mal vorbei, Junge, und erklär mir mal, was ist denn eigentlich KI?
Ja. Ist tatsächlich recht unterschiedlich. Aber wir haben natürlich auch dahingehend Angebote, dass wir sagen können, okay, wir haben ein niederschwelliges Angebot, so ein, ich sag mal, so ein Planspiel. Das heißt, klar, es ist immer etwas Spielerisches. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man zum Beispiel, ja, was muss man berücksichtigen, wenn ich eine KI einführe? Da haben wir ein Planspiel, wo sich alle auch mal bewusst werden, wen muss ich dabei berücksichtigen überhaupt alles? Wer spielt wirklich eine Rolle bei der Implementierung einer KI oder einer Software, ein Tools, wie auch immer? Und da haben wir natürlich auch Sachen, die wir, ich sag mal, auf Anfängerlevel auch anbieten können, weil es gibt sehr viele Begriffe, die im Moment halt durch den Raum gehen. Für einen ist es KI, dann ist es wieder Deep Learning, das sind halt so sehr, sehr kleinteilige Sachen. Künstliche neurale Netze ist auch wieder so ein Thema, aber es geht einfach darum halt für, und ich glaube, das hat André ganz gut gesagt, halt dieses einfach mal ins Machen kommen, diese vielen kleinen Schritte, und darum geht es. Wir möchten halt die Leute abholen, Step by Step kleine Schritte zu machen, und wenn die ersten Erfolge kommen, dass man sagt, wow, ich habe hier vielleicht einen Prozess oder ich habe vielleicht ein paar Routinetätigkeiten so vereinfacht, dass ich vielleicht von meinen Mitarbeitern andere Ressourcen in anderer Richtung hingeben kann, dann ist es doch ein Mehrwert für ein Unternehmen halt. Und dann geht das, ist die, unsere Erfahrung macht die Hemmnis dann eher gering, und wo wir sagen, okay, wir haben positive Schritte gegangen, und das macht immer Mut zu mehr.
Das ist eine gute Überleitung. Eben hast du, Andrea, gesprochen von kleinen Schritten und guten Beispielen. Hast du denn mal ein gutes Beispiel aus der Praxis für uns, bei dem jetzt dein Unternehmen einem Unternehmen geholfen hat, einen Prozess zu optimieren?
Ich nehme immer gerne das Beispiel Erfahrungsdigitalisierung, habe ich das früher mal genannt. Das heißt, wir haben wahrscheinlich die meisten von uns haben, wenn sie ein produzierendes Gewerbe vor Augen haben, sehen sie große drehende Maschinen, Fräsmaschinen, CNC-Maschinen, die Teile produzieren. Seien das jetzt aus einem Stück was fertigen, fräsen, schleifen, drehen, was auch immer. Das heißt, wir haben da große Maschinen und wir haben typischerweise Menschen, die diese Maschinen bedienen. Und es gibt dann verantwortliche Schichten, Leiter, Meister, Techniker, die eben dann das Gefühl dafür haben, wie die Maschinen laufen. Das heißt, die sehen einmal irgendwelche Kennzahlen, vielleicht, wenn wir jetzt schon in einem halb digitalisierten, halb automatisierten Gewerbe sind mit hoher Stückzahl, oder auf der anderen Seite, wenn wir kleine Serien produzieren oder nur sehr wenig Einzelstücke, dann sind das für uns häufig Projekte, wo es darum geht, wir haben einen Meister, der hat ein richtig gutes Gefühl dafür, was mit den Maschinen passiert. Der kommt morgens rein, mein Beispiel ist immer, den zwickt's im Knie, und dann weiß der, die und die Maschine, da muss ich jetzt heute drauf achten. Und das ist verrückt, der hat das wirklich und der hat keine Ahnung warum. Das ist so ein gefühltes Wissen, und der hat aber, ne, aus Erfahrung gelernt. Und das zu objektivieren, das ist das, wo KI super helfen kann. Das heißt, wir nehmen mit wenigen Sensoren zusätzlich auf, wie ist denn die Leistungsaufnahme, also der Strom, der durch die Maschine geht, wie sind Drehzahlen, wie sind Schwingungen. Und dann kann man mit 3, 4 einzelnen Sensoren so eine Maschine ausrüsten, und dann können wir dieses gefühlte Wissen objektivieren. Und dann haben wir einen digitalen, das ist kein digitaler Zwilling, heute wird immer vom digitalen Zwilling gesprochen. Mhm. Tatsächlich brauchen wir das gar nicht, wir brauchen einfach nur die wichtigen Kenngrößen, um diese Maschine zu beschreiben und den Zustand der Maschine zu beschreiben. Und dann können wir sagen, ja, dir zwickt es im Knie, weil da die Leistungsaufnahme von dem Ding hochgegangen ist. Und wenn jetzt die hohe Luftfeuchtigkeit drin ist und da hast du wahrscheinlich eine alte Wunde oder sowas, deswegen passiert das. Und dann können wir ablesen, wenn das Wetter so und so ist, dann rutscht wahrscheinlich der Ring da bald runter. Ja, gute Möglichkeit, haben wir halt aus einer anderen Größe gesehen, haben das objektiviert, und auf einmal können wir vorausschauende Instandhaltung heißt das heutzutage sehr häufig, oder auch einfach nur Überwachung des Zustands, Zustandsüberwachung. Und das sind die Vielzahl unserer Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen gerne wissen, wie ist der Zustand, wo müssen wir hingucken, wo gibt's Fehler, wo ist die Fehlerhäufigkeit hoch, und das zu analysieren. Das nennen wir auch meistens eher Data Science, Datenwissenschaften. Nichtsdestotrotz, das sind tatsächlich lernende Algorithmen dahinter, und mittlerweile, sagen wir mal im letzten Jahr, hat es sehr stark zugenommen, dass wir das Ganze auch noch mit Chatbots anreichern, mit das, was jetzt heutzutage als KI ist ja eigentlich generative KI. Du hast vorhin ja schon ein paar Beispiele genommen, was es auch noch gibt in dem großen künstliche Intelligenz-Zirkus. Und da ist es natürlich so, diese Sachen geben dann einfach zusätzliche Informationen und beschleunigen Prozesse, machen das Ganze energieeffizienter. Druckluftüberwachung ist auch so ein Thema, wo wir sehr stark unterwegs sind. Das heißt, wie können wir entweder vorhersagen oder auch einfach nur jetzt sagen, guck mal, da ist eine Leckage, jetzt musst du da hingehen und die und die beseitigen. Ansonsten würde die halt 1, 2, 3, 5 Jahre lang weiterlaufen und einfach jeden Tag, jeden Monat Geld kosten. Mhm. Und das einfach zu überwachen. Und das ist das, wofür Maschinen gut sind. Die sind erstmal grundsätzlich nicht besonders, was wir klassischerweise als intelligent nennen, aber die sind unglaublich aufmerksam und die sind nicht ermüdend. Und das ist halt ein großer Vorteil. Das sind beides Sachen, die Menschen gar nicht so gut können. Mhm. Und da können uns einfach die Maschinen helfen. Und das ist das, wenn wir sagen, Produktion ins 21. Jahrhundert bringen, heißt nicht, überall sind nur Roboter und alles läuft automatisiert ab, sondern einfach die einfachen Dinge, die wir jetzt schon machen können, die man auch mit einem geringen Kapitaleinsatz machen kann, die lebendig werden lassen.
Okay.
Und nutzen einfach das, was da ist.
Also eine gute Symbiose aus Mensch und Maschine oder KI.
Genau. Ja.
Das heißt also im Fazit, dass die qualifizierte Fachkraft also so schnell nicht überflüssig werden wird, weil das ist ja auch eine ganz große Angst, die viele begleitet,
ja,
dass die Menschen überflüssig werden. Das haben wir ja auch eben schon als Thema gehabt. Aber wie sieht das denn deiner Meinung nach so in 10 Jahren aus? Weil die KI lernt ja, die KI sammelt Wissen, sie verknüpft dieses Wissen oder diese Informationen und irgendwann denkt man ja, naja, die wird vielleicht irgendwann mal schlauer als wir.
Es kommt sehr auf die KI an. Also jetzt sind wir dann doch wieder dabei. Wenn wir uns generative KI, der Chatbot, die unterschiedlichsten Anbieter gibt es jetzt davon. ChatGPT sicherlich einer, der am bekanntesten ist, aber es gibt auch ganz viele andere. Nehmen wir mal Gemini noch, damit wir zumindest 2 genannt haben. Und die lernen zwar dauerhaft, aber tatsächlich lernen die aus einem Fundus von Wissen, das ganze Internet, das ist nicht unbedingt besser. Das, was die wirklich schlauer macht von Generation zu Generation, ist Millionen von Stunden menschlicher Arbeit, die dieses Netz nachbearbeiten. Und insofern, ne, das ist, steckt dann schon mit drin. Das heißt, die menschliche Arbeit macht diese Netze besser. Feintuning nennt man das dann sehr häufig. Und das ist das, was es nachher wirklich besser macht. Nicht, und das ist genauso, wenn ich mir jetzt an unsere Maschinenbediener und Maschinenexperten denke, die müssen den neuen Input liefern. Die sind das, was eigentlich kreativ ist. Das heißt, das ist meine Definition von Kreativität. Da kann man sicherlich ganz andere Definitionen wählen. Aber das Neue reinbringen, wirklich die Überlegung zu haben, aha, ich könnte auch mal, wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Sensor anbaue, dann könnte ich noch eine ganz andere Information reinbringen. Das kann eine KI nicht. Die kann nicht out of the box denken, was wir immer so schön sagen, weil die halt aktuell daran, an das bestehende Wissen geknüpft ist. Und ich wollte noch eins sagen zu ChatGPT, wenn man sich die Studien anguckt dazu, das Wissen degradiert über die Zeit. Die lernt mit dem Input, nachdem dieses Tuning erstmal abgeschlossen ist, nachdem diese Millionen Arbeitsstunden reingeflossen haben, lernt die über das Internet und davon wird eine KI erstmal dümmer als schlauer. Und dann muss man halt wieder auf das nächste Update warten,
KI,
damit das funktioniert. Also die Antwortqualität geht runter, wenn man es richtig sagen will. Also das, was wir dann wieder als gute Antwort einschätzen, wird tatsächlich immer schlechter. Und auch die Aufgabenerfolge, das wird ja dann auch immer ein Benchmark ist, wie gut können die Programmieraufgaben lösen und sowas, das geht mit der Zeit einfach runter. Und das ist was, das ist in der Natur der Dinge, also so wie das aufgebaut ist, das ist nun mal auch ein programmatisches Konstrukt. Das heißt, das ist ein Programm, das irgendwo läuft und das ist halt darin angelegt, dass es nicht so besser werden kann. Deswegen gibt es ganz viele KI-Unternehmen, die sehr viel Geld da rein investieren, zu erkennen, ob ein Text KI generiert ist und ihn dann nicht zu nehmen.
Ja, wir kommen langsam so auf die Zielgerade wieder. André, du hast gerade gesagt, manchmal wird die KI dümmer als schlauer. Das fand ich total spannend, weil ich weiß, es war wahrscheinlich keine KI, aber was ich immer so im Hinterkopf habe, ist, dass 1996 der berühmte Computer Deep Blue von IBM den Schachweltmeister Garry Kasparov besiegt hat. Und dass man das, als man das wiederholt hat, muss es noch viel deutlicher gewesen sein. Wie wäre denn das heute? Hätte eigentlich heute ein Spitzenschachspieler eine Chance gegen KI?
Nee, also das ist ein ganz, ganz abgegrenzter Bereich. Schachspielen ist ein im Prinzip lösbares System, das ist mathematisch lösbar und damit ist ein Computer einfach uns überlegen. Das, was einen Unterschied macht, ist, wenn ich jetzt einem Kind ein Schachspiel erkläre, hat das nach im Prinzip, wenn ich jetzt ein Kind nehme, das einmal erkläre, kann das nach einem Spiel im Prinzip Grundzüge spielen. Das würde eine KI nicht können. Eine KI braucht 1.000, 10.000, teilweise 100.000 Spiele, bevor es verstanden hat, wie das Spiel überhaupt funktioniert, was die einzelnen Spielfiguren machen. Der Vorteil der KI ist allerdings, das kann auch 10 Millionen Spiele spielen, das kann 100 Millionen Spiele spielen, das werden wir als Menschen in unserer Lebenszeit nicht können. Insofern ist es halt ein bisschen Ungleichgewicht der Mittel, die wir da drin haben. Und es gibt mittlerweile KI, also ne, der Schachcomputer damals, Deep Blue, das war noch keine KI im heutigen Sinne, das war ein rein algorithmisch arbeitendes System. Heute, wenn wir an AlphaGo denken, die besten Go-Spieler, da hieß es immer, niemals wird ein Computer da einen Mensch schlagen können. Doch, und zwar genau, indem es nicht mathematisch gelöst wurde, sondern indem es einfach sehr, 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 sehr viele Spiele gespielt hat. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ist der Energieaufsatz, das zu machen? Also wenn ich jetzt wirklich mehrere Terawattstunden Energie da rein investiert habe und sagen wir mal, so viel kann ein einzelner Mensch nicht aufnehmen an Energie, das ist natürlich dann schon ein großer Unterschied. Und insofern müssen wir besser sein als ein Computer in Spielen, würde ich ein Fragezeichen dran machen.
Okay, vielen Dank.
Ja, bei der Recherche, da ist mir ja einiges untergekommen und da hat mich eine Geschichte besonders mitgenommen. Es geht dabei um einen Deutschen, der im vergangenen Jahr gestorben ist nach einer Krebsdiagnose und der sich zu Lebzeiten noch entschieden hat, einen KI-Zwilling zu generieren von sich selbst, damit er eben weiterhin in seiner Familie bleiben konnte. So, und ermöglicht wurde das Ganze durch ein Startup in Silicon Valley, das mit virtueller Unsterblichkeit wirbt. Der Deutsche war auch quasi sein erster Kunde, der das umgesetzt hat. Da gibt es jetzt weitere Fälle. Und mal ganz abgesehen jetzt von der Frage nach ethischen Bedenken, welche realen Gefahren gehen deiner Meinung nach von solchen Entwicklungen aus, die ja wirklich ins tiefste Private des Menschen eindringen?
Ich würde mich jetzt über die moralischen Implikationen von diesen Avataren nicht ausführen wollen lassen. Aber was wir damit sehen ist, dass es relativ einfach ist heutzutage und diese Podcast-Folge, so viel wie wir alle gesagt haben, würde ausreichen, um ein Stimmsprachmodell von uns allen anzufertigen, das wahrscheinlich zumindest vielleicht nicht direkt die Kinder, die nächsten Verwandten, aber alle anderen, die wir so kennen, wird das erstmal davon überzeugen, dass wir die sind, wenn am Telefon diese Stimme anruft. Und das ist natürlich eine Gefahr, die ich sehe. Das heißt, wir werden uns, und das gehört auch zu diesem KI-Führerschein mindestens mal dazu, dass wir wissen, wenn man das Ganze schadhaft einsetzen möchte, ist es möglich, das schadhaft einzusetzen. Und dann werden wir uns überlegen, gibt es gewisse Informationen, die wir am Anfang eines Gesprächs austauschen über die letzte Woche, wo wir uns wirklich physisch gesehen haben, um einfach abzustimmen, ist das wirklich gerade der Mensch, mit dem ich spreche oder einfach nur eine virtuelle Repräsentation des Ganzen. Denn auch der Avatar hat den Kenntnisstand von der Zeit, als er sozusagen etabliert eingefroren wurde. Und insofern kann man da ganz einfach rauskommen aus dieser Sache. Sprechen wir doch einfach mal über den Kindergartenbesuch gestern. Und das ist natürlich ein ganz anderer Punkt und da können wir nicht reinschauen. Wir werden uns daran gewöhnen. So wie wir uns an einen zweiten Faktor, überhaupt an Passwort und Benutzername gewöhnt haben, werden wir uns auch an andere Sicherheitsbegebenheiten gewöhnen. Und das hoffe ich auch und das wünsche ich auch allen Hörenden, dass sie sich dann daran gewöhnen können, denn es wird einfach kommen, da werden wir nicht rauskommen. Der Mensch neigt nun leider auch dazu, die Sachen, die da sind, zu missbrauchen und das wird einer der Fälle sein. Das ist eine reale Gefahr, die ich sehe und das wird auch nicht zu lange dauern und alle unsere Geschäftspartner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, da ist es auch so, da wissen wir schon, dass wir uns authentifizieren, wenn wir reinkommen.
Ja, André, vielen Dank. Ich glaube wirklich, dass wir uns in absehbarer Zeit nochmal wiedersehen. Das Thema ist einfach so, ja.
Also definitiv.
Da ist die Zeit
sollten wir tun.
Da ist die Zeit zu knapp, aber wir haben uns ja auch, sag ich mal, vorgenommen, hier kurze, knackige Folgen zu machen, ja. Ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken. Ja, ich darf mich bei dir bedanken, Kai, dass du heute, sag ich mal, den Co-Part übernommen hast. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinen beiden Kolleginnen bedanken. Esther, bei dir für die Co-Moderation. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und durchgeführt heute hier durch unsere Sendung hat uns wie immer technisch versiert Vanessa Göhl. Danke, Vanessa, dass das alles wieder so toll geklappt hat hier im Studio. Ja, und wir hören uns in der nächsten Folge von Kammerklängen in circa 8 Wochen. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.